Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Visa Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 43 angekommen und nehmen auf am Donnerstag, den 3. April um 21 Uhr abends. Es ist eine spezielle Folge. Erstens, weil unser Co-Host Guy ist zum ersten Mal nicht mit von der Partie. Das gibt's doch nicht.
Das kann
doch nicht sein. Das ist unglaublich. Aber es sind gute News. Wir dürfen leider nicht verraten, weshalb er nicht mit von der Partie ist. Es muss schon ein sehr wichtiger Grund sein. Wir verraten das dann gerne bei Folge 44. Du, Maximilian, du bist in Miami.
Das ist so. Ganz genau 30 Grad in Miami und mir geht's gut hier, muss ich sagen.
Was machst du da, wenn ich fragen darf?
Ja, ich bin beruflich hier und habe im Vorhinein ein, zwei Tage privat noch dazu quasi genommen. Ich mache das immer ganz gerne und beruflich.
Sehr schön. Ja, der 1. April ist da vorbei, das ist kein April-Scherz jetzt heute Abend, aber hast du ein paar April-Scherze gesehen? Bist du auf eine reingefallen?
Ja, ich habe ein paar gesehen, tatsächlich auch gerade in den sozialen Medien. So richtig reingefallen bin ich aber nicht dieses Jahr, bin da eigentlich ganz stolz. Wie ist es denn bei dir, Max?
Ja, mir hat wirklich ein Gründer mich verarscht, hat mir geschrieben, okay, dass er aufhören will und das Startup in Konkurs schickt.
Wow, okay.
Und das fand ich wirklich weil ich habe es voll geglaubt und ich habe dann nicht unbedingt, souverän reagiert. Ich habe nicht dann sofort zurückgeschrieben und dann wirklich den zusammengeschissen, was eigentlich los ist. Geht doch nicht, so eine E-Mail zu schreiben. Und dann kam nur ein Smiley zurück und dann wusste ich, was geschlagen hat. Also ich bin voll drauf reingefallen, fand aber der Witz schon ein bisschen fies, muss ich sagen. Also der war
ja,
schon,
auf jeden Fall.
Es hat ziemlich ängstlich ausgelöst, beziehungsweise ich war schon ein bisschen schockiert. Aber ja, also ist diesem Gründer, der nicht namentlich genannt werden möchte, sehr gut gelungen. Genau. Okay, mit was werden wir uns heute beschäftigen, Maximilian?
Ja, also nach den News der Woche gehen wir im Schwerpunktthema darauf ein, wann es denn mehr Sinn macht, zu einem Corporate VC zu gehen und wann man besser bei einem normalen VC antritt. Danach beantworten wir die Hörerfrage, ob ein KI-Agent nicht das perfekte Tool wäre, um den Aktionärsbindungsvertrag und Cap-Table zu verbinden miteinander. Und zum Schluss diskutieren wir über die Seed-Runde von Cardoa.
Sehr schön. Kommen wir zu den News der Woche. Starten wir mit SoftBank. Die investieren satte 40 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Die Bewertung 300 Milliarden. Was bedeutet das für den KI-Markt? Maximilian, du beobachtest die KI-Szene schon lange. Was macht so ein Investment mit dem Wettbewerb?
Ja, also ganz ehrlich, das verändert das ganze Spielfeld massiv, hätte ich gesagt. Mit 40 Milliarden in der Tasche kann OpenAI schneller skalieren, Top-Talente abwerben und die nächste Modellgeneration wirklich voranpushen. Andere Anbieter kommen da kaum noch hinterher, würde ich sagen. Wenn wir hier wirklich von 40 Milliarden sprechen, dann muss man das mal kurz in Perspektive setzen. Das sind mehr als 16 Mal so viel, wie im Jahr 2024 in Schweizer Startups insgesamt investiert wurde. Und fast dreimal so viel, wie die 13,5 Milliarden, die in Europa in KI-Startups investiert wurden. Mit dieser Kapitalreserve, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wir bald eine Art KI-Konsolidierung auch sehen könnten. Ein paar wenige, die dann wirklich dominieren werden. Die guten Upstarts werden geschluckt und der Rest muss sich wirklich neu erfinden.
Mhm. Ist SoftBanks Investment ein smarter Move oder vielleicht doch etwas zu kühn?
Ja, also ich sehe das wirklich schon auch als strategische Wette. Klar, 300 Milliarden Bewertung, das ist ein heftiges Price-Tag. Aber OpenAI hat Microsoft mit an Bord. Wirklich ein starkes Produktökosystem und extrem viel Hype. Die Community rund um OpenAI ist extrem stark. Und das ist eine Wette auf die Zukunft mit allen Chancen und Risiken. Wenn Monetarisierung, Regulatorik und ja, technologische Führung wirklich klappen, dann kann sich das auszahlen. Wenn nicht, dann wird's teuer, aber das ist SoftBank ja mittlerweile gewöhnt.
Ja, die Bewertung zeigt, dass eben OpenAI längst kein Forschungsprojekt mehr ist, sondern eine der zentralen Spieler im globalen Tech-Wettlauf. Die Frage ist jetzt, wird die Unternehmung zum nächsten Apple oder sehen wir einen Hype, wie du schon gesagt hast, der sich langfristig nicht trägt. Die Runde kommt in zwei Tranchen, zuerst 10 Milliarden in den kommenden zwei Wochen, dann weitere 30 Milliarden bis Ende 2025. Zum Vergleich, noch im Oktober 2024 lag die Bewertung bei 157 Milliarden, damals angeführt von Thrive Capital. OpenAI ist inzwischen ein echtes Powerhouse, 500 Millionen User pro Woche, muss man sich mal vorstellen, 20 Millionen zahlende ChatGPT-Abos und laut internen Zahlen schon über 4 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz mit einer Prognose von fast 13 Milliarden fürs 2025. Was hier passiert, ist mehr als ein Hype, das ist der Versuch, das zentrale Betriebssystem der Zukunft zu bauen. Am 30. März kommen wir zur zweiten News, hat ESAR Aerospace seinen ersten Startversuch mit der Spektrum-Rakete gewagt und nach 30 Sekunden war Schluss. Die Rakete verlor die Kontrolle und stürzte ins Meer. Trotzdem spricht das München Startup von einem Erfolg. Maximilian, du beobachtest die Raumfahrtszene seit Jahren. Kann man diesen Flug wirklich als Erfolg werten?
Aus meiner Sicht ja, absolut. Ich kann das schon verstehen, ganz intuitiv, die Rakete fliegt, explodiert sofort und alle sagen, oh nein, was ist schief gelaufen. Aber bei einem Erstflug geht es eigentlich nicht primär um die komplette Mission, sondern wirklich darum, ob die kritischen Systeme funktionieren und wichtige Daten zu sammeln letzten Endes. Der Start an sich war stabil, die Telemetrie lief und das Flight Termination System hat wie geplant gegriffen, laut Angaben von dem Unternehmen. Für ein privates Raumfahrt-Startup ist das ein wirklich großer Schritt. Nicht das Ziel, klar, aber eine wichtige Etappe. Max, was sagt dir dieser Flug in geopolitischer Hinsicht?
Er zeigt vor allem eins, Europa braucht Alternativen zu SpaceX, zu Starlink und Konsorte. Starlink beispielsweise ist heute in vielen Behörden und kritischen Einrichtungen im Einsatz, aber die Kontrolle liegt bei einem privaten, der Regierung nahen US-Unternehmer. Ihr kennt ihn. Der kurze Flug von ISAR war deshalb mehr als nur ein Technologietest. Er war ein politisches Signal für mehr Unabhängigkeit im All. Ich beobachte ISAR schon lange und mit dem Testflug haben sie einen wichtigen Schritt für Europa gemacht. Kommen wir zur dritten News der Woche. Nach ISAR Aerospace und Europas Weltraumträumen geht es jetzt zurück auf die Erde oder besser gesagt in die Realität amerikanischer Machtspiele. Am Freitag, also letzten Freitag, hat Donald Trump mehrere Unternehmer begnadigt, die wegen schweren Wirtschaftsverbrechen verurteilt wurden. Darunter Trevor Milton, der Nikola CEO. Wir haben damals über seine Verurteilung gesprochen. Jetzt sprechen wir darüber, dass er eben begnadigt wird. Er hat seine Investoren mit einem gefakten Truck-Video getäuscht. Dann haben wir Carlos Watson, Gründer von OZ Media, berüchtigt für gefälschte Gespräche mit Goldman Sachs und drei Mitgründer der Kryptobörse BitMEX. Sie haben sich schuldig bekannt, gegen das US-Geldwäschegesetz verstoßen zu haben. Maximilian, dies ist jetzt wirklich kein April-Scherz, gell?
Ja, ich weiß nicht, ob ich darauf antworten kann. Ich würde schon gern noch ausreisen wieder hier aus Miami, aber Spaß beiseite. Nee, wirklich, also wirklich nicht. Das ist kein April-Scherz. Die Liste der begnadigten Personen liest sich wie das Who's Who der Startup-Skandale. Milton von Nikola war einer der am lautesten gehypten Unternehmer überhaupt der Elektromobilität und einer der ersten, die wirklich auch spektakulär aufgeflogen sind für ihre Täuschung. Nichts anderes war das. Der Typ hat einen LKW den Hügel runterrollen lassen und behauptet, es sei ein funktionierender Prototyp. Und hat mit Milliarden Orders geprahlt, die wirklich nie existierten. Und ja, dann zack, kommt Trump und erklärt, du bist frei. Also für mich ist das schon eine Karikatur, nur dass es eben echt ist.
Das ist wirklich eine Realsatire. Bei Carlos Watson wird es noch absurder. Der Mann war buchstäblich auf dem Weg ins Kitchen, als ihn die Nachricht der Begnadigung erreichte.
Ja, das ist ein Watsons Fall ist ein krasser Fall. Sein Mitgründer hat sich schuldig bekannt, weil er bei einem Anruf mit Goldman Sachs so getan hat, als wäre er ein YouTube-Manager, nur um Investoren reinzulegen. Dazu kommt dann eine Litanei von falschen Zahlen, erfundenen Deals, medialem Blendwerk. Und Watson wurde letzten Endes für 10 Jahre verurteilt. erklärte dann aber nach wie vor öffentlich, das Ganze seine Hetzkampagne gewesen, orchestriert von einem eifersüchtigen Medienkonkurrenten und so weiter. Klingt so ein bisschen bekannt, so die Nebelkerzen zu schmeißen. Trump hat das offenbar gefallen, sonst hätte er seine Begnadigung nicht vorangetrieben.
Und dann haben wir noch, last but not least, die BitMEX-Crew, drei Gründer, eine Verurteilung wegen fehlender Anti-Geldwäsche-Kontrollen, ein Verfahren durch das Southern District of New York, also ausgerechnet das Büro, das auch Trump selbst wegen Schweigegeldzahlungen angeklagt hat.
Ja, ganz genau. Also weißt du, das ist dann die zweite Ebene. Es geht nicht nur um Tech, es geht auch wirklich um Rache. Die Staatsanwaltschaften in New York haben Trump öffentlich geärgert und jetzt schlägt er dann zurück, oder indem er genau deren prominenteste Wirtschaftsfälle auch wieder neutralisiert. Und die Botschaft ist ganz klar: Loyalität wird belohnt, Strafverfolgung geahndet und wer aus dem Tech-Sektor kommt, hat plötzlich einen Freifahrtschein, wenn er politisch nützlich ist und den Ring küsst.
Ja, und genau das ist enorm gefährlich und man kann sagen antidemokratisch, weil es eine Kultur unterstützt, in der man denkt, wenn ich groß genug träume und oder lüge, dann bekommt vielleicht ein Präsident, der mich dann raushaut. Gerade für Gründer in sensiblen Bereichen wie KI, Infrastruktur oder Finanzen ist das eine toxische Ermutigung. Der Exit heißt quasi nicht IPO oder M&A, sondern eben dann Begnadigung. Wenn du ehrlich baust, kontrollierst, testest, meldest, aber dein Konkurrent schummelt und wird dann auch noch begnadigt, was soll das bitteschön für ein Anreiz sein? Diese Fälle lassen eine ganze Branche schlechter dastehen und sie zeigen, Macht ist oft wichtiger als Moral. Diese Begnadigungen betreffen nicht kleine Fische, sondern Gründer, die Millionen bewegt und missbraucht haben. Für Investoren, für Mitarbeitende, für ganze Sektoren ist das ein Schlag ins Gesicht, kann man sagen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung Kanton Bern. Ob Firmengründung, Ausbauprojekt oder Ansiedlung, die Standortförderung Kanton Bern unterstützt Unternehmen mit vielfältigen Förderangeboten und einem Netzwerk von vielen Akteuren im Kanton Bern. Dieser Podcast wird präsentiert von Wenger & Feely, ihrer Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Feely begleitet GründerInnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Feely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Gut, kommen wir zum Schwerpunktthema von dieser Woche. Ich habe diese Woche für die HWZ einen Study-Trip zum Thema Corporate Venturing organisieren dürfen. Wir haben das im Westhive in Zürich West durchgeführt. Es war wirklich ein super Anlass, muss ich sagen, mit Firmenvertretern von Swisscom Ventures, PostFinance und Amag sowie diversen Startups. Die Frage, die wir beantworten wollten, war, wann macht es Sinn, zum CVC, also zum Corporate Venture Capital Anbieter zu gehen und wann geht man besser zum VC, zum normalen VC oder anders formuliert, wann ist CVC der bessere Partner? Die Antwort ist nicht trivial, denn VCs bringen oft Tempo, Fundraising-Logik und Exit-Fokus mit. CVCs hingegen bieten manchmal Marktzugang, Kunden, Technologie und Industrie-Expertise. Aber auch längere Entscheidungswege, muss man sagen, strategische Interessen und manchmal eine ganz andere Agenda. Also, wann ist ein CVC der bessere Partner und wann sollte man lieber auf das klassische VC-Modell setzen? Bevor wir in die Diskussion gehen, einmal vielleicht kurz klären, was unterscheidet VC und CVC. Ein klassischer VC ist ein unabhängiger Fonds, der Geld von LPs, also den Limited Partner, den Investoren einsammelt, von Family Offices, von Fonds, also Fund of Funds, von Stiftungen, manchmal auch von Unternehmen und dieses Geld über 7 bis 10 Jahre in Startups investiert. Ziel ist natürlich die Rendite und das in möglichst kurzer Zeit. CVCs dagegen sind oft Teil großer Unternehmen, manchmal organisatorisch unabhängig. Zum Beispiel die Helvetia hat einen externen Fund, manchmal eng verzahnt, wie das zum Beispiel bei der Amag der Fall ist. Und auch sie investieren in Startups, aber nicht unbedingt, um nur Return zu erzielen, sondern oft, um Zugang zu neuen Technologien, Geschäftsmodellen oder Märkten zu bekommen. Also strategische Interessen spielen hier mit.
Ja, ganz genau. Und dann unterhalb der Corporate VCs oder CVCs sind dann auch nicht alle gleich, sondern die Bandbreite hier ist ehrlich gesagt relativ groß. Es gibt Corporate Venture Investoren wie beispielsweise Swisscom Ventures mit wirklich einem eigenen Fondsvehikel, einem eigenen Mandat, relativ schnellen Entscheidungswegen und einem höchst professionellen Team, ehrlich gesagt. Und es gibt auch welche, bei denen ein Investment dann durch 5 Abteilungen und 3 Gremien muss. Und ja, da dauert es dann vielleicht in wichtigen Phasen auch einfach zu lang. Und das ist dann auch wirklich der entscheidende Unterschied. Unser Ziel ist, dass das Unternehmen so schnell wie möglich wächst und dann so groß wie möglich wird, oder? Und wenn der CVC aber dann irgendwann eher seinen eigenen Technologiezugang sichern will oder ein Exklusivrecht eingebaut hat oder einbauen möchte, dann wird es schnell kompliziert und auch politisch.
Was würdest du denn sagen, was sind die größten Vorteile, die ein klassischer VC ins Spiel bringt?
Ja, zuerst einmal sicher die Schnelligkeit. Ein normaler VC oder ein professioneller VC kann innerhalb von Tagen entscheiden. Wir haben wirklich klare Prozesse, keine internen Silos. Und zweitens, VCs denken in Wachstumsphasen. Vom Pre-Seed bis zum Exit. Ja, VCs helfen beim Funding, bei der internationalen Skalierung, beim Hiring und dann drittens dann auch bei dem Portfolio. Man kann wirklich auch untereinander innerhalb des Portfolios voneinander lernen. Die GründerInnen profitieren ganz stark von dem Austausch und der Value Creation. Und ganz wichtig, im Unterschied zu Corporate VCs haben VCs keine strategische Agenda. Wir mischen uns nicht ein operativ, wir verlangen keine Exklusivität oder wollen das Startup, ja, so ein bisschen gelähmt ist, weil der Technologiezugang gesichert ist. Also VCs wollen meistens, dass das Startup wirklich seinen eigenen Weg geht.
Also Unabhängigkeit, Tempo, Erfahrung klingt sehr gut, Maximilian. Wie sieht es aus der Sicht von CVC?
Ja, klar. Also klassische VCs haben viel zu bieten. Das haben wir jetzt schon ein bisschen dargestellt. Aber auch CVCs bringen wirklich ganz andere Stärken mit. Und vor allem eine wesentliche, und das ist der Zugang zu realen Märkten. Wenn ein Startup im Bereich Industrie, Health Tech oder Logistik unterwegs ist, dann bringt dir ein Corporate Partner nicht nur Kapital, sondern eben auch Kunden, Pilotprojekte, Infrastruktur und wirklich auch Zugang zur Expertise. Und zweitens, CVCs denken oft sehr langfristig. Klar, sie wollen, dass das Unternehmen erfolgreich wird, aber sie haben meistens nicht so sehr den Exit-Druck wie ein klassischer Fonds, weil die Liquidität nicht so hoch bewertet wird aus meiner Sicht. Und drittens, CVCs können helfen, Produkte marktreif zu machen, regulatorisch abzusichern und in komplexe Lieferketten dann auch zu integrieren. Das schafft kein klassischer VC ganz alleine.
Machen wir noch kurz den Sprung in die Praxis, Maximilian. Du hast gesagt, für schnell skalierende SaaS-Startups ist der VC oft der bessere Fit, wenn ich das richtig interpretiere. Aber gibt es Fälle, wo du sagen würdest, da ist ein CVC die bessere Adresse?
Ja gut, wir sind hier sehr generalistisch unterwegs, aber natürlich, wenn ein Startup zum Beispiel eine Hardware-Komponente entwickelt, die wirklich tief in bestehende Maschinen integriert werden muss, dann ist ein CVC oft Gold wert. Oder im MedTech-Bereich zum Beispiel, ohne klinische Studien, Zertifizierung oder das Netzwerk, kommst du alleine als Startup wirklich nicht weiter und da können CVCs echten Rückenwind geben.
Andererseits, wenn ein Gründerteam 100% Fokus auf Exit und internationale Skalierung hat, vielleicht noch in einem hochkompetitiven Segment wie Fintech oder Social Apps, dann macht VC wahrscheinlich mehr Sinn. Aber ehrlich gesagt, es kann auch sein, dass ein gemeinsames Investment viel Sinn macht. Also CVCs bringen Zugang zu Expertise und VCs Tempo und schnelles Kapital. Man muss natürlich hier immer auch die eigene Strategiefrage stellen, weil die sollte dann nicht so stark divergierend sein. Also es kann da nicht sein, dass CVCs auf dem Cap Table komplett andere Ziele verfolgen wie die Gründer bzw. die VCs und vice versa. Das heißt, man muss dann immer wieder halt diese Frage einmal im Jahr stellen in einem Workshop und schauen, dass man da in Line ist. Maximilian, was sind Red Flags, auf die GründerInnen achten sollten, egal ob VC oder CVC?
Ja, wenn ein Investor eine Exklusivität will oder zum Beispiel Mitsprache bei Produktentscheidungen, dann kann es gefährlich werden, gerade wenn das eine technologische Dimension hat. Auch wenn jemand keine Erfahrung hat in deinem Geschäftsmodell, aber große Versprechen macht, was den Bereich Value Creation anbelangt, dann gilt es wirklich vorsichtig zu sein. Ich würde immer genau dahin schauen, ob die VCs oder CVCs einen Track Record haben und wirklich Ähnliches schon geschafft haben letzten Endes. Das ist sehr wichtig, ja.
Ja, also bei CVCs würde ich immer auch schauen, ist das ein professionelles, unabhängiges Investment-Team oder ein verlängerter Arm der Strategieabteilung? Wenn die Entscheidungswege zu komplex sind, wird dein Funding-Prozess zum politischen Albtraum. Und immer fragen, was passiert im Exit-Fall? Sitzt der CVC mit am Tisch, wenn ein Konkurrent das Unternehmen übernehmen will? Haben sie Vetorechte? Manchmal blockieren sie dann den Case, weil sie eben nicht wollen, dass ihre Konkurrenz Zugang bekommt, zum Beispiel. Also, was nehmen wir mit? VC oder CVC? Das ist keine Entweder-Oder-Frage. Es kommt auf die Phase, das Modell und die Ziele der Gründer an. VCs bringen Kapital, Tempo und Exit-Fokus. CVCs bringen Zugang, Branchenverständnis, strategische Tiefe. Wer weiß, was er will, kann beide Welten sinnvoll nutzen, manchmal sogar in Kombination. Okay, kommen wir zur Hörfrage der Woche. Und zwar hat diese Yves aus Zürich geschickt. Vielen Dank, Yves. Ich lese das kurz vor. Wäre ein KI-Agent nicht das perfekte niederschwellige Tool, um Cap-Table und Aktionärbindungsvertrag intelligent zu verknüpfen und Investoren einen vollständigen Überblick samt Querverbindungen zu geben, idealerweise auf Basis lokaler LLMs aus Gründen der Datensicherheit? Bevor wir über KI sprechen, lass uns mal klären, warum ist diese Verbindung von Captable und ABV überhaupt ein Thema? Was ist hier das Problem und wie läuft es aktuell?
Ja, weil es ist ganz einfach, weil Captables und der ABV, der Aktionärsbindungsvertrag, in der Praxis fast nie zusammengedacht werden, obwohl sie das Rückgrat jeder Beteiligungsstruktur bilden. Der Captable auf der einen Seite sagt dir, wer hält wie viel. Der Aktionärsbindungsvertrag auf der anderen Seite klärt, wer darf was, oder? Und in den wenigsten Fällen sind diese beiden Dokumente sauber aufeinander abgestimmt oder überhaupt maschinenlesbar. In der Due Diligence muss man dann manuell prüfen. Man gräbt sich also ein ins Vertragswerk und schaut genau nach. Gibt es sogenannte Vetorechte? Wie ist der Verwässerungsschutz? Gibt es Liquidationspräferenzen? Was steht im Tagalong- oder Dragalong-Mechanismus etc. pp., die alle irgendwo auch einen Einfluss auf Captable haben könnten?
Ja, genau. Besonders ab Series B wird es oft komplex. Es gibt ausstehende Safes, Convertibles, ESOPs. Es gibt Zwischenfinanzierungen und dann kommen Klauseln, die sich gegenseitig beeinflussen. In welchen Aktien, mit welchen Präferenzen wird gewandelt? Was ist der Einfluss auf den Waterfall und so weiter und so fort. Das Problem, heute zeigt uns kein Tool die Logik dahinter automatisch. Du bekommst 2 PDFs des ABVs und 3 Excel-Versionen der Captable und musst dann selbst schauen, was es sonst noch hat. Gibt es eben noch CLAs irgendwo, die rumfliegen? Und da muss man mit dem Anwalt, den man auf Stundenbasis bezahlen darf, dann durchangeln und jeder Fehler kann richtig teuer werden oder dich bei einem Exit plötzlich blockieren. Jetzt kommt eben die Vision ins Spiel. Ein KI-Agent, der beide Dokumente intelligent verknüpft. Was wäre damit möglich?
Ja, dieser KI-Agent könnte in wenigen Sekunden wirklich die wichtigsten Fragen auch in der Diligence zumindest auf einem hohen Niveau oder High-Level beantworten. Zum Beispiel, wer kann im Exit blockieren? Wie wirken sich Liquidationspräferenzen bei verschiedensten Szenarien aus? Und welche Verwässerungsklauseln greifen und welche sind wann relevant? Stell dir vor, du gibst den Captable und den Aktionärsbindungsvertrag rein als Datenbasis und der Agent sagt dir, Achtung, die Series A Shares, die haben stillschweigend ein Vetorecht bei den Secondary Sales. Und das ist nicht im Captable reflektiert. Das ist Game Changer, wenn man das so auf die Schnelle sieht. Das ist eine Red Flag, oder? Und darüber hinaus, er könnte dir einen Szenariovergleich liefern. Zum Beispiel, was passiert bei einem 50 Millionen Exit mit dreifacher Liquidationspräferenz? Wer bekommt dann wie viel? Wie ist der Waterfall? Heute brauchst du für so etwas ein eigenes Modell oder 15 Mails mit dem Anwalt, die nebenbei sehr teuer sind. Und ein KI-Agent könnte das sofort auslesen, logisch aufbereiten, in natürlichen Sprache erklären, idealerweise mit Quellenangaben, Klausel Paragraph 12.3 im Aktionärsbindungsvertrag und so weiter. Also das würde den Due Diligence-Prozess und die Entscheidungsfindung enorm, ja, effizienter gestalten und vereinfachen.
Das heißt, der Agent wäre nicht nur Assistent, sondern auch Juristenübersetzer und Modellierer. Und gerade für Investoren in schnellen Prozessen wäre das Gold wert. Vor allem, wenn du in Regionen oder Strukturen investierst, die eben nicht standardisiert sind, was ja sehr oft der Fall ist. Und jetzt kommen wir noch zur praktischen Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ist das überhaupt machbar? Und gibt es sowas vielleicht schon?
Ja, also technisch, ja, ganz klar. Es gibt inzwischen Open-Source-Modelle wie Mistral, Llama 3 von Meta oder Claude von Anthropic, die du lokal hosten kannst. Und die können Vertragsstrukturen erkennen, numerische Tabellen interpretieren, sogar einfache Fragen dazu beantworten mit etwas Training. Was so ein bisschen fehlt, ist der Layer dazwischen, also eine Kombination aus Dokumentenverständnis, ja, eine Vektordatenbank für den Aktionärsbindungsvertrag und das Cap-Table-Parsing. Dazu kommt dann noch eine Oberfläche, die für Investoren irgendwie verständlich und zugänglich ist.
Ja, es gibt ja Carta, Leci, Pulley, die können Cap-Tables verwalten, aber sie interpretieren eben können sie nicht. Und Legal-Tech-Tools wie zum Beispiel Lexion oder Ironclad analysieren dann die Verträge, aber sie kombinieren das eben dann nicht mit der Equity-Cap-Table-Logik. Also kurz gesagt, Einzelteile gibt es, aber das echte Tool, das beides zusammenführt und interpretiert, Fehlanzeige. Das habe ich zumindest noch nicht gesehen. Die Frage ist jetzt, warum hat es noch niemand gebaut und wer sollte es tun?
Ja, weil es ein typisches Founder-Problem ist, das wirklich auch nur Investoren verstehen aus meiner Sicht. Viele Legal-Tech-Startups zielen eben auf Kanzleien ab. Aber die Magie liegt eben im Cap-Table plus den ABV, das Zusammenspiel von beiden. Und das ist dann eher ein Pre-Due-Diligence-Tool, ein Exit-Simulator, vielleicht ein Portfolio-Risiko-Analysierer. Wer das baut, der könnte einen echten Infrastruktur-Layer im VC-Tech-Stack werden, mit den wichtigsten Daten überhaupt, auf denen dann Analysen gemacht werden. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach zu nischig für die breite Legal-Tech-Szene. Aus meiner Sicht ist genau das die Chance. Wer das einmal gut baut, der kann das wirklich über alle Portfoliofirmen skalieren und sogar als den Goldstandard bei Series A oder B-Deals etablieren.
Also, was nehmen wir mit? Captable und ABV zusammen zu denken ist überfällig. Die Technologie ist da, die Lücke im Markt ebenso und der Frust in jedem Termsheet-Prozess sowieso. Wer dieses Tool baut, kann man zu Recht behaupten, automatisiert den juristischen Teil der Early DD und schafft Vertrauen auf Knopfdruck. Und hey, wenn es noch niemand gebaut hat, dann vielleicht ihr. Machen wir noch ein kurzes Update zum Venture Capital Investment Markt im März, bevor wir zur Transaktion von heute schreiten. Maximilian, was ist im März passiert?
Ja, gern. Im März haben wir 54 Transaktionen, also Finanzierungsrunden, Exits und auch Grants, die vergeben wurden, werden dazu gezählt, im Schweizer Ökosystem erfasst. Das sind doch wirklich sehr viele aus meiner Sicht, aber darunter waren eben auch viele kleinere Grants von zum Beispiel Venture Kick, Gebert Rüff, Campus Fund etc. Und wir haben keine wirkliche Mega-Runde verzeichnet. Insgesamt beläuft sich die Summe an investiertem Eigenkapital und Fremdkapital auf nur knapp über 90 Millionen Schweizer Franken. Die größten Runden waren die 35 Millionen Series B Runde in Beekeeper und die 15 Millionen Series A Runde in Validation Cloud. Somit war der März in Sachen Finanzierungsrunden deutlich schwächer als der Januar. Der hatte noch 650 Millionen an Volumen und der Februar mit 440 Millionen Schweizer Franken. Aber in Sachen Exits war der März dafür ausgezeichnet. Es gab einige Exits und über den Exit von Tipi an Engflow haben wir in der Folge 41 berichtet und den 400 Millionen Exit von Araris Biotech, der potenziell zum Milliarden-Deal wird, in Folge 42. Also all in all hinterlässt der März doch ein positives Bild, denn es braucht nicht immer nur die Investments, sondern die Returns sind genauso wichtig und wenn nicht sogar noch wichtiger, damit das VC Flywheel auch so richtig in Gang kommt.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung, Maximilian. Wenn ich dich hier beim Wort nehme, wurden im Q1 25 fast 1,2 Milliarden Schweizer Franken in Schweizer Startups investiert und das trotz des schwachen März. Wenn wir das dem Kalenderjahr 24 gegenüberstellen, dort wurden 2,4 Milliarden Schweizer Franken investiert, sind wir im 25 auf gutem Weg, dass wieder mehr in Schweizer Ventures investiert wird. Heute haben wir die Seedrunde von Cadoa auf unserer Liste. Maximilian, was macht Cadoa genau?
Ja, Cadoa hat sich auf die automatische Extraktion und Verarbeitung von unstrukturierten Daten spezialisiert. Mithilfe von ihren proprietären KI-Agenten extrahiert Cadoa gezielt Daten aus unstrukturierten Quellen wie Websites, PDFs oder CSV-Dateien, damit diese einfach und ohne Programmieraufwand für ihre NutzerInnen verfügbar werden. Das ermöglicht Unternehmen schneller und effizienter auf ja wichtige Informationen zurückzugreifen und damit fundiertere Entscheidungen treffen zu können.
Das ist besonders relevant für Finanzanalysten, dass sie über 80% der entscheidungsrelevanten Daten aus unstrukturierten Daten zusammensuchen müssen. Entweder wird das heute manuell gemanagt, was extrem zeitaufwendig und ressourcenintensiv ist, oder dann muss es für jeden Use Case individuell programmiert werden. Cadoa bietet hier eine automatisierte Lösung, die diese Prozesse erheblich vereinfacht. Wissen wir etwas über die Kunden von Cadoa?
Ja, wir haben schon eine Liste vor uns, dürfen aber aus Vertraulichkeitsgründen wirklich keinen Namen nennen und das respektieren wir dann auch. Was wir sagen dürfen ist, dass Cadoa global führende Finanzinstitute zu ihren Kunden zählt. Dazu gehören Hedgefonds, Vermögensverwalter und auch Private Equity Firmen, die Cadoa nutzen, um bessere und schnellere Investmententscheide treffen zu können. Und für diese Institution ist der Zugang zu aktuellen und präzisen Daten natürlich entscheidend für ihre Investmentstrategien. Durch Cadoas Lösung können sie eben diese unstrukturierten Daten in proprietäre Signale umwandeln und Marktbewegungen schneller erfassen als über traditionelle Datenfeeds. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Ein führender US-Hedgefonds konnte mit Cadoa eine 85%ige Reduktion des Aufwands für Einrichtung und Wartung von Datenpipelines erreichen und den Datenbeschaffungsprozess um das Fünffache beschleunigen, habe ich mir aufgeschrieben. Das klingt doch nach einem guten Case, den man diskutieren kann, ja.
Dann machen wir doch ein kurzes Beispiel. Stellen wir uns vor, wir analysieren den IPO eines B2B-SaaS-Unternehmens, um beurteilen zu können, ob das Unternehmen im Branchenvergleich gut performt. Brauchen wir Referenzdaten, zum Beispiel ARRs, Anzahl Kunden, Customer Acquisition Costs, Customer Lifetime Values und zum Beispiel Churn-Raten, also Absprungraten von Kunden aus IPOs von anderen Firmen, also von Comparables. Normalerweise müssten Analysten mühsam 10 oder mehr Prospekte manuell durchgehen, jedes mit über 200 Seiten, oft im PDF-Format, oft sehr uneinheitlich strukturiert. Mit Cadoa können Sie diesen Prozess automatisieren. Ein KI-Agent extrahiert gezielt diese Metriken aus den verschiedenen Dokumenten, unabhängig davon, wie sie formatiert sind, und stellt sie vergleichbar dar. Das spart enorm Zeit, reduziert Fehlerquellen und liefert eine fundierte Datengrundlage für Investmententscheidungen.
Ja, das finde ich sehr interessant. Sie sind also wirklich fit, was die Technologie anbelangt, und kennen die Herausforderungen der Finanzindustrie aus ihren vorigen Tätigkeiten ebenfalls bestens. Wahrscheinlich deshalb haben sie dann auch wirklich einen starken Fokus auf die Produktentwicklung gelegt und es geschafft, eine benutzerfreundliche Plattform zu entwickeln, die komplexe Prozesse für die EndnutzerInnen stark vereinfachen.
Sehr gut, dann kommen wir noch kurz zur Finanzierungsrunde von Cadoa, die Sie anfangs März kommuniziert haben. Maximilian, du hast hier etwas recherchiert.
Klar, lass mich kurz auf das modellierte Cap-Table schauen. Ich sehe, dass es die zweite Finanzierungsrunde von Cadoa ist. Sie hatten im Oktober 2022 eine kleine Runde mit rund 200.000 Schweizer Franken bei einer Bewertung von 4,5 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. In der aktuellen Seed-Runde hat Cadoa Equity im Wert von 1,75 Millionen ausgegeben. Dabei haben sie, wenn ich das richtig verstehe, auch Convertible Loan Agreements gewandelt. Die Post-Money-Bewertung der Firma sollte nun bei rund 10 Millionen Schweizer Franken liegen. Das ist doch ein schöner Schritt und scheint mir durchaus angemessen für das, was das Team bisher geleistet hat. Max, wer sind denn eigentlich die Investoren?
In der aktuellen Runde haben Schweizer Investoren wieder mal die Überhand, was ein gutes Zeichen ist. VI Partners hat den Lead übernommen und Firefly Ventures mit Philipp Stauffer sowie Business Angels haben die Runde aufgefüllt.
Ja, weißt du, was ich noch besonders bemerkenswert finde, ist, dass sie wirklich bereits namhafte Kunden im Finanzsektor gewinnen konnten, was das Vertrauen der Investoren sicherlich natürlich auch noch gestärkt hat. Wir hatten es vor Eingang schon erwähnt, aber das sind wirklich sehr schwierige Kunden, die man da wirklich überzeugen muss und von daher Kudos an das Team. Mit der aktuellen Finanzierung plant das Unternehmen, seine Lösung weiter zu optimieren und neue Anwendungsfälle zu erschließen. Auch soll das Team insbesondere im Bereich Engineering und Go-to-Market erweitert werden und dafür ist einiges budgetiert. Zudem soll die Produktentwicklung beschleunigt und die Plattform weiter ausgebaut werden, um die Marktposition nachhaltig zu stärken.
Sehr gut, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.